So, am Anfang erstmal vielen Dank, dass du dich als Zeitzeuge zu diesem Kurzinterview bereit erklärt hast. Zunächst skizziere uns erstmal bitte kurz zu deinem Lebenslauf, damit wir so einen gewissen Überblick bekommen.
Gerne. Ich bin 1942 in Dresden geboren. Mein Vater war überzeugter Nazi bei einem SS-Forschungstrupp am Nordkap. Er ist dann 1945 an der Ostfront gefallen. Meine Mutter kam aus einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus, aber das war später eigentlich nie Thema bei uns. Als Dresden bombardiert wurde, ist meine Mutter dann mit mir nach Bochum geflohen, wo ihre Eltern wohnten. Und dort ging ich dann später auch zur Grundschule. Dann zogen wir nach Weinheim und ich ging dort auf das humanistische Gymnasium. Das Gymnasium verstand sich als Elite-Gymnasium. Man musste damals auch noch Schulgeld zahlen. Ich war damals eigentlich in meiner Klasse das einzige Kind aus der Unterschicht. Meine Mutter war Angestellte beim Arbeitsamt. Die Lehrer waren reine Wissensvermittler und wollten auch noch ein gewisses Elite-Denken prägen. Ab der Unterprima war ich dann Schulsprecher, schon etwas aufmüpfig. Ich war sehr schlecht in Mathematik, gut und interessiert in Deutsch und Geschichte. Und da ich so etwas aufmüpfig war, kam dann jedes Mal vor den Zeugnissen der Direktor in unserer Klasse und prüfte mich persönlich noch einmal in Mathematik. Ich stand meistens so auf eine knappe 4. Das Ergebnis war, ich bekam dann eine 5 im Zeugnis. Ich bestand das Abitur trotzdem mit 3 und begann dann das Studium an der Pädagogischen Hochschule. Warum begann ich das? Das war 1962. Warum begann ich das Studium? Ich wollte es als Lehrer besser machen als das, was ich dort an dieser Schule erlebt habe. Ich wurde dann Hauptschullehrer 1964, und zwar in Rostheim, einem besseren Viertel dort, und begann dann 1968 das Aufbaustudium für das Lehramt an Sonderschulen. Und danach war ich dann bis jetzt Lehrer an der Sehenden Schule in Mannheim. Ich habe gerade mein 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt es aber, dass du bei deinem ersten PH-Studium, das war ja eigentlich vor dieser 68er-Bewegung, wie war das Leben damals an der PH? Gab es da schon Anzeichen für die folgenden Veränderungen? Wie war es?
Soweit ich mich erinnern kann, eigentlich gar keine. An der PH ging es damals sehr gesittet zu. Die Studenten waren brav, eifrig. Ich war weniger eifrig, weil ich noch viel zu viel Sport im Sinn, im Kopf hatte. Ich kann mich noch gut entsinnen, dass ich damals schon empfunden habe, dass dort sehr wenig für die Praxis vermittelt wurde. War alles sehr verschult. Einfluss für mich hatte damals die Zeit des Kalten Krieges. Ich war also damals ein großer Literaturfreak und so war es klar für mich, dass ich auch in Literatur meine Zulassungsarbeit schreiben wollte. Ich hatte mir als Thema ausgesucht von Döblin, Berlin-Alexanderplatz. Der Roman hat mich unheimlich fasziniert. Und als ich dann anfing, Sekundärliteratur dazu zu suchen, stellte ich fest, dass alles, was in Westdeutschland publiziert wurde dazu, für mich recht billig war, recht dünn. Was in der DDR publiziert wurde, fand ich viel interessanter, viel ausführlicher. Also benutzte ich also nur diese Literatur und bekam prompt die Quittung. Wegen Einseitigkeit wurde die Arbeit nicht zugelassen.
Hat deine Arbeit damals schon politische Hintergründe oder war das jetzt rein aus deinem Literaturinteresse?
Wie ich schon gesagt habe, es war reines Literaturinteresse.
Und was weckte dann letztendlich so dein politisches Interesse?
Das kam dann eigentlich so in den Jahren später, als ich Hauptschullehrer war. Also einmal schon die Spiegel-Affäre, die ja jetzt wieder in aller Munde war durch den Tod von Augstein. Dieser Eingriff in die Pressefreiheit hat mich damals sehr geärgert. Da gab es allerdings noch keine Demonstration oder so. Dann kam die Zeit der Wiederbewaffnung, wo es schon kleinere Demonstrationen gab, an denen ich teilgenommen habe. Vor allen Dingen dann die Notstandsgesetze waren einschneidend. Da gab es dann schon größere Demonstrationen. Und es gab auch schon, mit einigen Kollegen habe ich dann darüber auch schon diskutiert. Ein weiterer Punkt, wichtiger Punkt, war, dass das Dritte Reich damals überhaupt kein Thema war. Ob das in der Presse, in der Öffentlichkeit oder in der Schule war. Und das hat mich schon und auch andere dazu bewogen, das wieder ans Tageslicht zu bringen. Über das Dritte Reich zu sprechen, wie es dazu kam, wie die Leute heute dazu stehen, wie viel Nazi-Richter es noch gab und so weiter.
Wie müssen wir uns diese Demonstrationen und diese Diskussionen vorstellen? Also im Allgemeinen gefragt, wie hast du diese Zeit empfunden? Was war so dieses Feeling dieser 68er-Generation?
Ja, diese Demonstrationen waren ja vor 68. Schon. 68, das war ja da, als ich dann das Aufbaustudium begann und ich dann das Aufbaustudium, muss man sagen, war damals teilweise an der PH, aber auch zum großen Teil an der Uni. Und das war so eine richtige Zeit des Aufbruchs, des Umbruchs. Man wollte alles anders machen als die Alten. Es zeigt sich schon, dass wir anders uns gekleidet haben. Lange Haare, wir waren die Langhaarigen. Wir hatten eigentlich so eine Einheitsuniform. Blue Jeans war Pflicht und Parker. Und natürlich den gewissen Schal, der ja bekannt ist, Palästinenser-Schal. Vielleicht ganz kennzeichnend war, dass wir oft gar nicht in die Vorlesung gegangen sind, sondern es hieß Demonstration gegen Vietnamkrieg, alle auf die Straße. Dann haben wir ohne Anmeldung, was heute undenkbar wäre, sind wir durch die Fußgängerzone gezogen, aber nicht im Schlenderschritt, wie es heute bei manchen Demonstrationen war, sondern da ging es im Hopserlauf mit Ho-Ho-Ho-Chi-Minh. Oder es gab Demonstrationen gegen die Fahrpreiserhöhung, an denen auch größere Teile der Bevölkerung teilnahmen, weil die es ja auch betroffen hat. Und da war so das berühmte Slogan, Bürger, lasst das Gaffen sein. Reiht euch in unsere Reihen ein. Oder war ein Seminar angesagt und eine Vorlesung, haben wir uns zusammengefunden, oft ganz spontan, das war oft gar nicht geplant, und haben dann vom Dozenten oder Professor verlangt, wir wollen jetzt über den Vietnamkrieg diskutieren. Es wird nicht diskutiert über was weiß ich, was da gerade angesagt war, Soziologie in der Kindheit, sondern wir wollten jetzt, was ist los in Vietnam, was macht die USA dafür Sauereien und wie kann man dem entgegnen. Natürlich gab es auch gerade gegen den Vietnamkrieg immer sehr viele große, spontane Demonstrationen. In der ganzen Bundesrepublik, aber auch in Heidelberg. Die Parolen hießen da immer Ho 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 Chi Minh.
Gut, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja jetzt schon viel über dieses Feeling in dieser Zeit gesprochen, aber was waren so speziell eure Ideale? Hattet ihr Leitbilder, hattet ihr Vorbilder? Was wolltet ihr tun, was wolltet ihr alles verändern?
Man kann es unter den großen Nenner bringen, wir wollten alles anders machen, als die Alten, wie wir da gesagt haben. Leitbilder waren zum Teil, was ich heute nicht mehr so nachvollziehen würde, die Bewegung in der Dritten Welt, China, Mao Zedong, Ho Chi Minh. Also im Nachhinein unser Fehler, wir haben das einfach übergestülpt, die Verhältnisse bei uns. Wir wollten auch ein anderes Leben. Wir hatten ein anderes Feeling. Wir sind zusammen auf die Straße gegangen. Wir haben aber auch zusammen gefeiert. Diskutiert. Nächtelang. Berühmt war immer der Treffpunkt nach 12 Uhr im Le Palme am Uniplatz, weil die Pizzeria nach 12 noch auf hatte. Es war einfach, wir waren immer unterwegs. On the Road war damals so auch ein berühmter Hit. Und wir wollten natürlich auch in der Bildung etwas anders waren als bis dahin. Wir sahen eben uns nicht als Wissen, nur als reine Wissensvermittler, sondern wollten natürlich die Jugend, die Kinder formen. Wir wollten sie zum kritischen Denken anregen, erziehen. Wir haben das Kind in den Mittelpunkt gestellt. Wir wollten das Kind jetzt nicht nur da als Schüler, sondern wir haben auch gesucht, wie sieht es beim Kind daheim aus? Woher kommt es? Welche Zustände herrschen daheim? Kann es überhaupt Schularbeiten machen? Wir haben damals schon viel Teamarbeit, viel Gruppenarbeit gemacht. Das Wichtigste war Kritikfähigkeit, selbstständiges Denken.
Inwieweit konntest du denn als junger Lehrer deine neuen Ideen, deine neuen Impulse jetzt überhaupt an den Schulen anwenden? Oder wo waren die Grenzen?
Also ich hatte ja Glück, dass ich an dieser Sebinet-Schule war. Relativ neu, kleine Klassen, relativ offen. Und das heißt, ich konnte ziemlich viel von dem verwirklichen, was wir da an Ideen auch im Kopf hatten. Das heißt, Kinder zur Kritikfähigkeit erziehen, viel Teamarbeit. Manchmal habe ich überzogen. Also später haben wir Schüler gesagt, also sie haben uns zwar Kritik beigebracht, aber eben nur Kritik. Und da bin ich halt dann oft auf den Hosenboden gefallen. Im Nachhinein würde ich sagen, wir haben vielleicht auch dieses Anti-Autoritäre etwas, das war ja damals das Schlagwort, etwas übertrieben, denn ein Kind kann man nicht einfach nur laissez-faire sein lassen, sondern es braucht Grenzen, die man natürlich mit ihm diskutieren muss. Das wäre so im Nachhinein, was ich noch im Kopf habe.
Das heißt, du konntest relativ frei deine Meinungen und deine Vorstellungen an der Schule verwirklichen. Aber wie sah es an anderen Schulen aus, gerade wenn ich an die Berufsverbote denke?
Ja, an anderen Schulen war das nämlich, das kam natürlich auch darauf an, auf das gesamte Klima in der Schule, aber vor allen Dingen auch auf die Rektoren, die damals waren. Es gab damals kaum Rektorinnen übrigens. Auch an Grundschulen, wo alles nur Lehrerinnen war, gab es immer mal einen Rektor. Man kann immer sehen, da lief ein Mann rum mit Anzug und Krawatte. Und dann kam die Zeit der Berufsverbote, die sich aber interessanterweise nicht unbedingt darauf bezogen, was an der Schule gelehrt wurde, sondern was die Lehrer außerhalb gemacht haben. Also meinetwegen, wenn sie in der Deutschen Kommunistischen Partei waren, hat es schon ausgereicht, dass sie nicht Lehrer, nicht Lokomotivführer, also nicht im öffentlichen Dienst sein durften. Ich fand das damals also unmöglich, dass man nur, weil man eine andere politische Meinung hatte, nicht Beamter werden konnte. Vielleicht ist es auch vielleicht noch interessant, dass es in Frankreich oder in England das Wort überhaupt nicht übersetzt wurde, sondern da hieß es Berufsverbot, weil es für die Engländer oder Franzosen auch undenkbar war, dass jemand deshalb Berufsverbot bekommen hat.
Wie sah es bei dir aus? Warst du selbst auch von Berufsverboten betroffen?
Ich wurde dann betroffen, ja. Also da ich die Berufsverbote nicht richtig fand, damals gab es Unterschriftenlisten, die dann in Zeitungen veröffentlicht wurden, die sich gegen Berufsverbote ausgesprochen haben, Veranstaltungen, auf denen diese Unterschriftenlisten kursierten. Und da ich eine Unterschriftenliste dann auch unterschrieben habe, es ging damals um einen ehemaligen KBWler. KBW ist ja so eine Nachorganisation der Bewegung in Heidelberg gewesen. Und da habe ich unterschrieben und prompt habe ich dann eine Vorladung bekommen vor das Oberschulamt. Dort wurden mir vorgeworfen, dass ich die Ziele dieses KBWs mit dieser Unterschrift unterstützen würde. Das haben wir dann so hinbekommen, dass ich dann eine Abmahnung, eine gelbe Karte bekommen habe. Weil ich gesagt habe, also wenn ich gegen Berufsverbot ausspreche, brauche ich noch lange nicht die Ziele des KBWs unterstützen. KBW ist Kommunistischer Bund Westdeutschland, hieß es damals.
Das war das einzige Mal, dass du vom Berufsverbot betroffen warst.
Nein.
Weil aus deiner Biografie habe ich entnommen, dass es da auch einen zweiten Vorfall gab.
Ja, das war das zweite. Das war innerhalb der GEW, hatten wir eine, in GEW Mannheim, hatten wir von den Junglehrern her, wollten wir den damaligen Vorstand abwählen und uns selber als Vorstand wählen lassen, hatten dann ein Programm erstellt mit so Punkten wie Abschaffung des Beamtentums, Wahl der Direktoren durch die Lehrer und Eltern. Und das war dann, das gab dem Oberschulamt dann Grund, alle diese Unterstützer, die das Programm unterstützt haben, unterschrieben haben, vorzuladen zu einer Anhörung. Aber keiner von, es waren glaube ich 15 Leute, es ging keiner zu der Anhörung, sondern wir konnten dann herausarbeiten, dass es ja eine interne GEW-Sitzung war, das heißt nicht öffentlich, und dass das aber ein Eingriff in die Gewerkschaftsfreiheit war. Und diese Gewerkschaftler, der Vorstand, den wir ja abwählen wollten, der es möglicherweise, weiß man nicht, weitergegeben hat, musste uns dann verteidigen, und dem gelang es dann, dass wir nicht mehr vorgeladen worden sind.
So, jetzt wollen wir einen kleinen Blick in die Gegenwart werfen. Und zwar, bist du der Meinung, dass die Ideen der 68er heute noch in der Schule anwendbar sind? Und wenn ja, wie?
Die Grundzüge auf jeden Fall. Also nicht die Übertreibung, dieses Anti-Autoritäre, laissez-faire, das auf keinen Fall. Aber die Erziehung zur Kritikfähigkeit, die Erziehung zu einem sozialen Wesen, dass man eben nicht nur guckt auf Leistung, sondern auch, wie benimmt sich das Kind sozial, dass man dem Kind Freude gibt am Lernen, dass es sich wohlfühlt in der Schule. Das ist auf jeden Fall, finde ich, noch immer ungeheuer wichtig.
Wieder in Bezug auf die Gegenwart. Wie würdest du jetzt mit dieser gewissen zeitlichen Distanz diese Bewegung der 68er bewerten? Kannst du heute noch voll dahinter stehen?
Voll auf jeden Fall, voll nicht, aber auf jeden Fall kann ich noch dahinter stehen. Also, ob das jetzt, wie wir vorhin schon gesprochen haben, in der Erziehung ist, ob das politisch ist, also nicht einfach alles hinnehmen, sondern wenn man meint, da sind Missstände, da geschieht Unrecht, dass man dagegen auch protestiert. Ich meine, was man nicht mehr so machen sollte, ist diese etwas überhöhte Sprache damals, der eine Punkt, und Aktionen, die man macht, also das heißt, etwas immer komplizierter darstellen, so ich würde sagen, diese Studentensprache, Habermas, Adorno geprägt, die kein normaler Mensch verstehen kann. Die so ein Arbeiter kann das nicht. Also ich habe selbst oft manchmal nicht verstanden. Hab's aber manchmal auch nicht zugegeben. Also das kann auf jeden Fall nicht sein. Man muss schon verständlich machen, was man vorhat und wie man was vorhat. Und so vielleicht auch, dass man mehr gemeinsam macht, sich nicht um Kleinigkeiten kümmert, sondern wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dass man dann auch auf verschiedenen Wegen dahin kommt. Und zum anderen, das hat sich ja Gott sei Dank gebessert, damals haben Frauen eigentlich in der Bewegung kaum eine Rolle gespielt, höchstens als schmückendes Beiwerk. Aber da haben ja die Frauen mit der Zeit erfolgreich protestiert, und das hat sich ja jetzt wirklich geändert, denke ich.
Was mich jetzt noch interessieren würde, und zwar, wie stehst du, ich möchte es nicht keine genau ansprechen, aber wie stehst du zu einigen, die damals eure Bewegung angehört haben, gerade jetzt zum Beispiel grüne Politiker, und jetzt ihre Beteiligung eigentlich leugnen. Wie empfindest du diese Person?
Ich halt also schon enttäuscht. Also ich kenne mehrere Mitweggefährten von damals. Die einen haben völlig resigniert, haben sich in ihr Privatleben zurückgezogen. Andere, es hieß damals der Marsch in die Institutionen und dadurch dann die Gesellschaft verändern. Die sind also in Institutionen gegangen. Aber weil wir heute feststellen, haben sich höchstens verändert, aber nicht die Gesellschaft. Also es gibt ja keinen Staatstreueren mehr als den Joschka Fischer. Es gibt keinen militaristischen für mich mehr, also als Joschka Fischer. Wer hat uns denn jetzt in die neuen Kriege gezogen? Wer hat mit der Bundeswehr in Jugoslawien, jetzt in Afghanistan, oder jetzt, wo der Golfkrieg und ein neuer Golfkrieg uns bevorsteht. Und man kann realo sein, nur die sind wir zu realos, das heißt zu staatstragend, Die schlucken zu viel Kröten. Sind ja nur noch ein Anhängsel zum Beispiel auch der SPD. Also von der grünen Protestpartei sehe ich nichts mehr. Leider. Ich sehe halt andere Protestformen jetzt. Außerhalb der Partei.
Gut, jetzt will ich, bevor ich zum Ende komme, mal kurz auf eure, ja, auf eure, ich möchte es mal so sagen, geistigen Führer in Anführungsstriche eingehen. Speziell auf Rudi Dutschke, war er wirklich so die Galionsfigur? Und wenn ja, wie standest du zu ihm? Und wie erlebtest du dann die Zeit seines Attentates?
Also, Führer wäre mir zu viel. Also für mich gab es keine Führer. Andere haben vielleicht aufgeblickt, aber er hat halt starke Anregungen gegeben. Er hat als erster die Kritiken formuliert, die man dann verwenden konnte. Auch gerade beim Rudi Dutschke war es auch nicht so diese ganz abgehobene Sprache. Das fand ich immer sehr sympathisch. Er war manchmal natürlich, in der damaligen Zeit, war man oft so radikal. Man ging auf keine Kompromisse ein. Das würde ich heute auch anders machen. Aber insgesamt, und deshalb war das natürlich ein Schock, damals, als der Rudi Dutschke angeschossen worden ist. Umso mehr war es ein Schock, weil ja vorher schon laufend Bild-Zeitung praktisch dazu aufgefordert hatte, ja, diese langhaarigen Führer, also ihn zu beseitigen. Und deshalb sind wir ja dann auch ganz verstärkt auf die Straße gegangen und haben auch die Bild-Zeitung blockiert. Das war damals unser Feind.
Wie siehst du die Auswirkungen der 68er-Bewegung jetzt noch auf dein jetziges Leben? Inwieweit?
Ich hab nie aufgehört, kritisch zu sein. Ich kann mich immer noch im Spiegel anschauen. Ich habe nie aufgehört, gegen Missstände zu protestieren. Es gab damals den Paragraph 218, wo wir große Demonstrationen gemacht haben, wo wir Flugblätter verteilt haben, wo Unterschriften gesammelt haben. Es gab die Friedensbewegung, es gab die AKW-Bewegung, es gab die Startbahn West. Ja? Es gab die Volkszählung, der wir mitgemacht haben. Das heißt, ich habe nie aufgehört, ein politischer Mensch zu sein. Ich bin es auch heute noch.
Jetzt wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen am Ende. Glaubst du denn, es könnte wieder zu solch einer, ja, großen Bewegung kommen, wie damals der 68er-Bewegung?
Also insgesamt kam es und kommt es immer wieder zu Bewegungen, wenn Leute direkt von irgendetwas betroffen sind. Sei es von Umweltkatastrophen, von Atomkraftwerken, von Fluglärm, was für mich sehr sympathisch ist und was mich hoffen lässt für die Zukunft, dass wieder viel mehr Jugendliche gegen die Atomkraftwerke, gegen die Kastetransporte, sind noch wenig genug leider, aber es sind wieder welche da, demonstrieren, und vor allen Dingen die Anti-Globalisierungskampagnen. Da sehe ich eine Zukunft für eine, sagen wir jetzt, bessere Welt. Ich hoffe es. Träume muss man haben. Und zwar deshalb, weil da auch verschiedenste Strömungen zusammenarbeiten im Gegensatz zu früher. Sich nicht gegenseitig bekriegen, sondern die haben ein gemeines Ziel mit verschiedenen Wegen, aber arbeiten zusammen. Und das macht mir Hoffnung.
Also eine neue 68er-Bewegung, so eine zweite Welle?
Nein, ich sage in eine andere Form. Und was noch der Unterschied ist, ein positiver Unterschied zur 68er-Bewegung, muss ich allerdings sagen, dass heutzutage, ob das in der Anti-AKW-Bewegung ist oder gerade bei dieser Globalisierung, auf verschiedene Generationen zusammenarbeiten. Also Jüngere und Ältere. Das lässt für die Zukunft noch hoffen, weil das ist ein Fortschritt. Damals waren wir nur die Jugend bis.
Okay, gut, die Zeit ist jetzt schon relativ fortgeschritten. Da konnten wir die meisten Themen nur anschneiden, aber ich bedanke mich trotzdem sehr herzlich für deine Offenheit.
Bitte, bitte.
Und dass du mitgemacht hast. Dankeschön.
Bitteschön.